Das ist jetzt so eine Vorstellung und auch ein Stück weit Einführung und trotzdem eine in sich geschlossene Sache zu dem Seminar, das wir in dieser Woche vorhaben, über diese Feste Israels und ihre Bedeutung auch für unser Leben, ob da was drinnen ist oder ob das nur noch taubes Gestein ist, ob da für uns etwas angezeigt ist, an das wir uns halten sollen. Heute Abend werden wir diese Sache mit dem Sedermahl durchsprechen. Wir machen nicht eine große Sederfeier, das wäre viel zu aufwendig, aber die Essenz soll erklärt, gezeigt, gesagt werden und daraus das Verstehen des Abendmahls, das wir ja immer wieder feiern, und da gibt es aus dem Judentum schon eine ganz spannende Sache zum Hintergrund für dieses Abendmahl. Das wird am Abend heute sein. 19:30 Uhr geht das los. Die Einführung, die ich jetzt zum Ganzen machen möchte, steht unter einer ganz einfachen Frage: Was bleibt eigentlich? Ich bin vor 3,5 Jahren umgezogen. Danke. Doch Wodka. Bin vor 4,5 Jahren schon umgezogen. Und ich habe mir eigentlich nie vorstellen können, dass ein Umzug so spannend und interessant sein kann, auch so spannungsvoll. Man packt sein Klump zusammen und merkt auf einmal, da zieht irgendwie das ganze Leben an einem vorüber. Über 40 Jahre Dienst, so heißt das bei uns in frommen Kreisen. Nach meinem Gläubigwerden bin ich relativ bald in christliche Jugendarbeit eingestiegen, in einem kleinen Ort in Oberösterreich, in der Hauptschule als Lehrer. Habe in der Woche zum Teil 4 Jugendkreise zu halten gehabt, neben einer 1,5-fachen Lehrverpflichtung. Wir waren damals einigermaßen unverwüstlich, unkaputtbar. Also wir waren richtig gut drauf und haben was wollen, auch fürs Reich Gottes. Keine Frage. Dann Bibelschule, dann Schloss Klaus, Seminare, Tagungen, Predigten, Dienste in Gemeinden und Werken, da kommt was zusammen, kann ich euch sagen. Und ich habe dann kurzen Prozess gemacht und 200 Ordner weggeschmissen. Ich habe eher als am PC. Das muss etwas, was irgendwie so das ganze Leben auch ausgemacht hat, neben Ehe und Kindern, der Dienst, Bibelarbeiten, Vorträge, Seminare, Mappen, alles schlicht weg. Und ich habe da keinen Blues bekommen, das muss ich auch dazu sagen. Bei den Mappen waren auch dann die Protokolle von Vorstandssitzungen, die habe ich mit besonderer Hingabe entsorgt. Aber dann hast du kistenweise Kassetten. Du kriegst ja immer, wenn du irgendwo bist, so einen Maulkorb umgehängt. Kannst du nicht immer sagen, was du gerne sagen möchtest. Wird heute alles dokumentiert und landet irgendwo auf einem sozialen Medium. Wie auch immer. Kistenweise Kassetten. Zuerst wollte ich es noch sortieren, bis meine Frau gesagt hat, gut, was wär's? Schmeiß was einfach weg. Ich sag, ja, haben wir gemacht. Da kommen so 3 Bananenkisten zusammen mit Kassetten und. Und im Hinterkopf die ganze Zeit bei der Geschichte diese seltsame, interessante, spannende Frage: Was bleibt eigentlich? Ja, die Papiere kannst weggeben, so weit, so gut. Die Kassetten auch. Aber was bleibt denn eigentlich? Oder anders gefragt, Leben, Lebenszeit. Was hat's eigentlich gebracht? Fragt man sich auch als Prediger und Verkündiger, als Bibellehrer. Was hat dein Dienst gebracht? Was bleibt? Was hat's bewirkt? Was hat sich verändert? Ist da was gewachsen? Ist da etwas entstanden? Oder war das einfach, ja, sag's einmal, ein bisschen Spitz, Systemerhaltung für fromme Gemüter? Ihnen helfen, den geistlichen Tagesbedarf so ein bisschen abzudecken. Oder hat es etwas gebracht, wo Gott sagt, da bin ich mit euch weitergekommen, da sind wir vorangegangen, da ist aus eurem Leben etwas geworden, da ist etwas entstanden aus eurem Leben, das nehme ich mit in die Ewigkeit, weil es mir entspricht, weil es gut ist. Frage, was bleibt? Wenn ich nach Hause komme von irgendeiner Einsatztagung, Freizeit, fragt meine Frau natürlich, muss sie auch, wie war's? Ich sage, hat passt. Ja, hat gepasst. Und dann füge ich meistens an, wenn es Erweckung gibt, sage ich dir Bescheid. Will damit ganz schlicht sagen, und ich sage es nicht bissig oder bösartig, aber vieles ist einfach Business as usual, gell? Wir sind es gewohnt, Routine machen wir. Natürlich in der Jugendarbeit, aus der ich auch zum Teil komme, da werden ganz bestimmte Dinge immer so hochgejatzt, oder sagt man das, hochgejazzt, aufgepeppt. Es ist mega, es ist hyper, es ist cool, es ist, ich sage ein paar Worte nicht, denn die gehören nicht in eine fromme Gesellschaft. Super, toll, Wahnsinn. Und dann gucke ich mir die Sache an und muss sagen, nicht weil ich denen was am Zeug flicken will, also mehr als gerade mal Mittelmaß habt ihr damit nicht erreicht. Man kann Sachen hochjubeln und es ist doch nur Durchschnitt. Und ich frage mich, was bleibt? Und ich kenne das bei mir selber, man möchte eigentlich ganz gerne sagen, oh, der Einsatz war super, er war gesegnet und es war Durchschnitt. Und die Gefahr, dass die Seminarwoche auch wieder Durchschnitt wird, ist groß. Ja, ich bin nüchtern geworden. Vor allem, weil die Dinge ja nicht in meinem Urteil stehen, dass ich es gut gefunden habe. Ich fühle mich immer brillant. Nur damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt hier. Die sich zum ersten Mal hier hereinwagen sollten. Ich bin immer großartig. Mein Herr Jesus sagt, ja, Durchschnitt, passt. Ich sage auch noch ein erlösendes Wort dazu. Aber dass man das einmal zu fassen kriegt, diese ganze Frage, wie schauen denn die Dinge im Urteil Jesu aus? Und wir wissen alle, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung durch Jesus, da liegen womöglich Welten dazwischen. Wir finden uns gut, er sagt, passt. Geht schon in Ordnung. Und ich habe mir abgewöhnt, Dinge hochzuspielen, sondern einfach das bei Jesus abzugeben und zu sagen, Herr, wenn du meinst, dass es was taugt für die Ewigkeit, dann freue ich mich von Herzen, aber es ist dein Urteil und die Dinge sind nie so, wie wir sie beurteilen, die Dinge sind immer nur so, wie er sie beurteilt. Und darauf sollten wir uns schon langsam einlassen. Was ist es denn in seinen Augen? Also, was bleibt? Was ist wert, in die Ewigkeit mitgenommen zu werden? Was kann er erhalten und sehen? Ja, das war wirklich so, das taugt und erreicht die Ewigkeit. Und für diese Geschichte, für diese Frage nach einem bewussten Leben, dass man sein Leben nicht einfach nur dahin plätschern lässt mit einer frommen Garnierung versehen. Genau für diese Sache hat Gott im Festkalender Israels eine unglaubliche Hilfe geschaffen. Wir werden es gleich sehen. Das ist Erfahrungspädagogik pur. Ich sage nicht Erlebnispädagogik, denn das klingt mir zu sehr nach Fun Culture und Christsein ist ein Abenteuer. Aber eine Erfahrungspädagogik. In diesem Festkalender werden wir sehen, erzieht Gott sein Volk dazu, dass dieses Leben nicht einfach so dahin fließt, verstreicht, sich verflüssigt, auflöst, sondern er zieht sein Volk in diesen Festen zu einer bewussten Lebensgestaltung. Wie wir unser Leben sehen, das hängt natürlich von dem Zeitkonzept ab, das wir haben, dieses Geschichtsverständnis, das wir haben. Okay, da gibt es mehrere Modelle. Es gibt zum Beispiel das Geschichtsverständnis, das im Osten, in Asien zu Hause ist. Da ist ein Zeitkonzept, das ist im Grunde ein Rad, ein ständiges Kreisen, Wiederkehr des Ewiggleichen, verbunden zum Teil mit Weltverachtung und Weltverneinung. Man kann immer wieder kommen, es kehrt immer wieder. Das Leben ist nicht der einmalige letzte Gelegenheit, sondern wenn es jetzt nicht passt, dann komme ich halt wieder. Das denkt man auch im Westen dann so. Beim nächsten Mal wird alles besser, ne? Und so schaut die Sache dann aus. Übrigens, das ist eine getaufte Version von Hinduismus. Der Westen lügt sich das so zurecht, ja, man kann ja wiederkommen, es kommt in diesem Leben nicht so drauf an, was wird, passt jetzt nicht, im nächsten kann ich optimieren und verbessern. Ein Hindu würde sagen, du hast echt einen an der Waffel. Ich will nicht wiederkommen. Ich möchte endlich aufhören zu sein. Ich möchte nicht länger existieren. Ich will endlich eingehen ins Nirvana, ins Nichts, und ich habe nicht einmal ein Bewusstsein dafür, dass ich nichts bin. Aus, Ende, vorbei. Ja, das ist dieses kreisende Rad des Hinduismus. Man muss wiederkommen, man muss wiederkommen. Und wir taufen das im Westen und sagen, ja, man kann ja im nächsten Leben seine Sachen verbessern, optimieren. Dann gibt es ein Zeitkonzept, das hat mehr damit zu tun, dass es linear verläuft, wobei man wenig weiß über die Zukunft, aber man denkt vor allem zurück. Der Mensch in der vorindustriellen Gesellschaft hat so ein Zeitkonzept gehabt, wo er die Vergangenheit sehr gut kennt. Wir kennen Stämme in Afrika, da werden junge Männer dafür trainiert, dass sie ihre Stammesgeschichte bis zu 900 Jahre zurück auswendig im Kopf haben und beherrschen. Das heißt, die kennen ihre Geschichte. Aber was die Zukunft angeht, schaut es ein bisschen zappenduster aus. Es gibt Sprachen, die haben kein Futurum 2. Also die können nicht grammatikalisch ausdrücken, wie das sein wird, wenn ich das gemacht habe eines Tages. Darum denkt man wenig voraus. Morgen, übermorgen, das geht noch. Nächstes Jahr, das ist schon unheimlich weit. Das Ergebnis von so einem Konzept, wo man nur die Vergangenheit kennt, aber sich mit der Zukunft nicht wirklich befassen kann, weil sprachlich nicht einmal möglich ist, das ist dann oft voller Fatalismus, manchmal auch voller Lethargie, und man erleidet ständig gleichen Katastrophen, weil man nichts unternimmt, um irgendwas nachhaltig zu verändern. Das ist oft das Konzept bei den vorindustriellen Menschen. Ich sage bewusst nicht primitive. Und dann gibt es ein interessantes Konzept, das ist das Judeo-Christliche, jüdisch-christlich. Und dieses Geschichtsverständnis ist auch linear, hat Geschichte, kennt Geschichte, wir haben die Heilsgeschichte, wir haben das nicht vergessen, läuft aber auf ein Ziel zu. Und die Schrift ist voll mit Texten, fast 25%, die uns sagen, was die Zukunft ist, worauf es hinausläuft, worauf es hingeht, was das Ziel aller Dinge ist, dass wir nicht nur erlöst sind, sondern dass wir auch vollendet werden. So. Also wir haben ein Ziel. Und das ist Ewigkeit, das ist Herrlichkeit, das ist Schönheit bei Gott. Das ist unglaublich. Gibt es übrigens nur so im Judentum und im Evangelium. Der Islam hat eine ganz andere Paradiesvorstellung, müssen wir jetzt nicht verhandeln. Also, was bleibt? Und ich möchte einfach ermutigen, dass man so dieses Denken integriert ins Leben, dass man mit dieser Frage auch durchs Leben geht. Was bleibt? Was kann Jesus gebrauchen, auch für die Ewigkeit? Bewusst leben. Dann spielt natürlich eine Rolle, welchem Geschichtskonzept hänge ich an? Kreisen, Radl, komme ich wieder oder auch nicht? Oder will ich einfach aufhören und was am Ende soll es vorbei sein? Oder kenne ich nur meine Geschichte? Oder läuft es auf ein Ziel hin? Also was bleibt? Und man könnte fragen, was kommt? Und um dieses Ziel zu erreichen, sozusagen in einer Vollgestalt, gereift, erwachsen. Okay, es ist ja furchtbar traurig, jetzt schaue ich einen neuen Prediger an und muss aufpassen, sonst kriege ich Ärger, aber es gibt ja auch Männer, ich schaue es ihm bewusst nicht an, wie komme ich an dir vorbei, und es gibt ja auch Männer, die sind nur Babys mit Bart. Die sind alt, aber nicht erwachsen geworden. Sind nicht gereift, haben sich nicht entwickelt. Ja, biologisch geht was weiter, aber seelisch. Und um diese Sache zu fördern, sein Volk zur Reife zu erziehen, sein Volk zum Wachstum zu erziehen, um das zu machen, hat Gott sich was ganz Tolles einfallen lassen. Nämlich die Feste. Denn die Feste sind tatsächlich ein Jahreskreislauf. Und diese Feste, die werden jedes Jahr durchlaufen. Und haben noch eine tolle Sache. Das ist auch ein Rhythmus, scheinbar ein Rad. Aber mit einem großen Unterschied. Das Rad des Ostens kreist. Das Rad Israels rollt. Und zwar auf ein Ziel zu. Und damit wir auf dem Weg zu diesem Ziel eben nicht in der Belanglosigkeit eines bedeutungslosen Lebens versinken, mutet Gott seinem Volk immer wieder zu, schau dir dein Leben an. Denke über dein Leben nach. Wo stehst du? Was bist du? Ändert sich etwas? Ist da Entwicklung? Ist da Entfaltung bei dir? Und das wird jedes Jahr abgeschritten. Und diese Feste Israels, Pessach, dann, also Passah, Schavuot, Pfingsten, und dann die Feste am Ende des Jahres, Neujahrstag mit Posaunenblasen, 10 Bußtage, dann großer Versöhnungstag, Yom Kippur, und dann Sukkot, das Laubhüttenfest. Diese Feste schreiten einerseits die Weltgeschichte ab, für Israel, wo Israel in einem ersten Pessach aus Ägypten rausgeholt wird, dann an den Sinai kommt, in den Bund genommen wird, Pfingsten, 7 Wochen später, dann Israel eine lange wechselvolle Geschichte hat mit Auf und Ab und am Ende der Zeit wird Israel und wir mit Israel noch einmal aufgeweckt und aufgestört durch Posaunen, denkt ans Buch der Offenbarung, Posaunenblasen, Alarmierung, Buße und dann die Vollendung und die Erlösung, es ist alles gut. Auch für Israel wird es noch einmal alles gut werden, um dann am Ende das Laubhüttenfest zu feiern im Himmel, das ist schon die Herrlichkeit. So, also die ganze Geschichte, Erlösung, Pfingsten, wachsen, reifen, Frucht bringen und dann vollendet werden, das bildet sich in der Geschichte des Volkes ab. Und gleichzeitig bildet es sich auch ab in unserer persönlichen Geschichte und da werden wir genügend reden drüber in dieser Zeit, in diesen Tagen. Denn auch für uns gilt die gleiche Frage. Auszug, Pessach, Blut des Lammes, aufgebrochen aus Ägypten, dem Land des Todes, gläubig geworden auf Deutsch, mit dem Gott leben, an dem man nicht vorbeikommt. Und dann Pfingsten, Heiliger Geist, Frucht bringen, bei uns persönlich auch. Und dann unsere Lebensgeschichte. Und jedes Jahr, auch am Ende des Jahres, Neujahrstag, Posaunenblasen. Rosh Hashanah, wie es im Hebräischen ist. Übrigens, gerade jetzt in der kommenden Woche oder sowas ist bei unserem Schloss unsere Jahresklausur für viele liebe Gäste, Klausur. Genauso um diese Zeit. Das hat nämlich tiefen Sinn, dass wir Leute einladen und sagen, ehe dieses Jahr endgültig zu Ende geht und ehe du Silvester mehr bekloppt und beknackt als wach und lebendig ins neue Jahr hineinsteigst. Ich meine, wer hat denn Neujahr schon mal mit klarem Kopf gefeiert? Ne? Gut, ne, ihr schon, ich weiß. Aber ehe du das machst, denk noch mal nach, schau noch einmal zurück, überprüfe dein Leben, schau dein Leben noch einmal an, denn die Rückschau, die soll dich zur Vorsicht ermahnen und auch zur Vorsicht erziehen, damit du nicht wieder ein Jahr verbringst, wo du sagen kannst, ja, maximal Durchschnitt. Viel hat nicht rausgeschaut, über die Runden gekommen. Das ist die Pädagogik, die Gott für sein Volk hat. Und das ist die Pädagogik, die Gott für jedes einzelne Leben hat. Schau es nochmal durch. Geh nochmal zurück. Bring Dinge in Ordnung. Klär sie. Gerade diese 10 Bußtage dann, wo man Versöhnung anstrebt, Vergebung sucht, zerrüttete Verhältnisse klärt. Und nur in Klammern. Es ist doch wirklich manchmal ausgesprochen spannend, dass wir in Gemeinden und im Einzelnen oder als Familie oder als Hauskreis nicht vorankommen, weil wir nicht vergeben können. Wollen. Können du es schon. Wollen ist das Problem. Und da ist Gott von einer liebevollen Penetranz und sagt, du musst die Dinge klären und darum die Posaunen. Und denk nochmal nach und lass dein Leben nicht einfach so verstreichen. Am Ende würde er übrigens auch sagen, Shalom. Doch, er lässt euch nicht hängen. Ne? Er vergibt gerne. Und alles, was man vor ihm ausbreitet, kann vergeben werden. Und Gott sagt, und damit bestätige ich auch deinen Eintrag ins Buch des Lebens, das ist die wichtige Sache auch bei Yom Kippur, dass Gott sagt, es ist gut, aber ich möchte, dass du Rechenschaft abgibst. Und zwar nicht erst am Ende des Lebens, denn jetzt kommt die andere Sache, wir kommen da noch einmal hin in der Woche. Aber die andere Sache am Ende des Lebens ist dann, wenn man älter wird, und ich werde älter, ich werde heuer, nächstes Jahr 70, ne, grüßt schon der Alzi da oben, und ich werde älter und in meinem Leben tuten die Posaunen, aber gewaltig, ihr Lieben. Eben diese Frage. Was war? Was hat es erreicht? Was hat es gebracht? Und dieses Posaunenblasen, das mutet Gott uns einfach zu. Der sagt, ich will einfach nicht, dass du dein Leben spurlos verbringst, konturenlos verbringst. Du bist mir zu wichtig, ich habe für dich zu viel eingesetzt, ich habe für dich zu viel bezahlt, ich liebe dich zu sehr, als dich verkommen zu lassen. Ich will einfach nicht, dass du dein Leben verplemperst und verläufst. Sondern ich möchte jemand sein, dem ich in der Ewigkeit eine Säule aufstellen kann, dem ich einen Namen geben kann, der bei mir ein Ruhmesblatt ist. Ich will aus dir etwas machen, wo ich sagen kann, wow, das habe ich super hingekriegt in diesem Leben. Ich will, dass du jemand bist, auf den Gott stolz sein kann. Sagt er selber. Und dass aus dir die beste Version deiner selbst wird. Aber dazu eben der Kreislauf. Erinnert werden. Was hat dich denn erlöst? Wie schaut es denn aus mit dem Geist Gottes? Wie ist denn das bei dir mit Frucht bringen? Und was war denn dieses Jahr? Die Schrift ist ja in manchen Dingen von großer Nüchternheit. Die kann so wie im Psalm 90 da in der Ecke das schon einmal aussprechen und dass sie sagt, hey, dass wir Jahre zugebracht haben wie ein Geschwätz. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Jahre zubringen wie ein Geschwätz. Verstehst du, ein Leben, nichts anderes als so ein belangloses Geplauder, Worte, die eine Weile in der Luft hängen und kaum sind sie gesprochen, sind sie auch schon wieder verklungen. Psalm 90, Vers 9 und die folgenden. Das wäre die Katastrophe eines Lebens. Dass unser Leben nichts weiter war als ein bisschen geplaudert. Gern, man muss ja aufpassen an der Stelle. Das eigentliche Problem eines Lebens ist ja womöglich nicht der große Crash. Also, dass du richtig was ausgefressen hast. Betrug, Skandal, Ehebruch oder irgendwie Karre an die Wand gefahren. Gibt es auch, natürlich. Die eigentliche Katastrophe eines Lebens, das ist die Summe der nicht genutzten Momente. Nein, nicht der große Knall. Der war für viele ja noch eine Hilfe, weil sie nach einer Krise endgültig klar Schiff gemacht haben. Aber dieser Selbstbetrug, der im Alltäglichen liegt, im Dahinlaufen liegt, im Dahintröpfeln liegt und ein ungenutzter Moment nach dem nächsten, das ist die eigentliche Katastrophe. Dann reiht sich einer an anderen und dann guckst du zurück und sagst, was war denn das eigentlich? Oder Jakobusbrief kann das sagen, Kapitel 4, Vers 13. Ihr sagt jetzt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Hey, mir gefällt das. Das ist sowas von Deutsch, österreichisch wollte ich sagen. Wir machen das Gleiche wie ihr, nur wir reden nicht so viel drüber, gell? Aber gut. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Euer Leben, diese Art von Leben, meint er. Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Geplapper, das ein bisschen, ein paar Sekunden lang zu hören ist. Das Leben, Rauch, der sich auflöst. Oder in 1. Korinther 3, wenn Paulus den Mitarbeitern zuerst, aber dann den anderen sagt, Leute, was ist denn da eigentlich bei euch gewesen? Woran habt ihr gearbeitet? Was habt ihr gebaut? Ist das Holz, Heu, Stroh, Stoppeln? Plunder, den man nur verbrennen kann? Oder habt ihr was gebaut und gemacht? Das ist Gold, Silber, Perlen, edle Steine. Ist aus eurem Leben was rausgekommen, wo Gott sagt, das ist wertvoll, das hat Wert? Ist es das? Also, was bleibt? Und wir werden diese Dinge in der Woche vertiefen. Wer sich nur erwartet, dass wir Judentum vorwärts, rückwärts durchdeklinieren werden, der wird enttäuscht sein. Es wird genügend davon kommen, es ist ganz spannend. Aber es hat alles praktischen Nährwert, es hat alles praktische Anwendung. Und es hat alles damit zu tun, dass Gott uns erziehen möchte, dass wir unser Leben nicht einfach nur dahinlaufen lassen. Nur dahinlaufen lassen. Also ein Rad, das rollt auf ein Ziel zu. Und Gottes gnädige Maßnahme ist, dass er uns jedes Jahr daran erinnert und sagt, du pass mal auf, schau zurück, überprüfe, bekenne, leg's vor, dann klären wir das und du marschierst weiter. Das nächste Jahr mit bisschen mehr Gedanken, weniger Gedankenlosigkeit. So wie Paulus das auch einmal sagen würde im Epheserbrief, sieh zu, dass du die Zeit auskaufst. Das heißt, er löst die Zeit von ihrem Fluch, ex agorazo steht da im Griechischen, er löst die Zeit von ihrem Fluch der Belanglosigkeit, der Vergänglichkeit, dass es nicht nur Kronos ist, wo die Uhr weiterläuft, die geht ja auch immer im Kreis und kommt nicht voran. Jeden Morgen ist sie wieder bei 6 Uhr, man soll aufstehen. Kein Fortschritt. Und da geht das einfach immer nur im Kreis. Und Gott sagt, nein, das will ich für dich eben nicht. Er löst die Zeit von diesem Fluch des Kronos. Nur vergehen und kreisen. Sieh zu, dass daraus Kairos wird. Und Kairos ist eine tolle Sache. Kairos ist der günstige Moment. Kairos ist der Moment Gottes. Kairos, Das ist der Moment, der Zeitpunkt, wo Gott die Dinge in die Hand bekommt. Kairos ist da, wo Gott eingreifen darf. Kairos ist da, wo Gott ins Alltägliche eintreten darf und damit jeden Augenblick des Tages, wenn er ihn mit sich erfüllen kann, zu seinem Moment macht. Kairos, das ist der Touchdown Gottes in dieser Welt. Und da sagt Gott, das wünsche ich euch am allermeisten. Nicht die Vergänglichkeit und das Verlaufen, dass die Sachen vergehen, sondern dass ich in jedem Moment bei dir einen Touchdown machen kann, damit ich den Moment mit meiner Art, mit meinem Wesen, auf meine Weise zum Ziel führe. Und dann brauchst du nicht von Höhepunkt zu Höhepunkt laufen, aber dann wird im Alltäglichen das Besondere sichtbar. Dann wird der alltägliche Moment erfüllt von der Liebe Gottes, seiner Art, seiner Geduld, seiner Barmherzigkeit. All diese Dinge, das passiert dann und greift im Alltäglichen Moment für Moment. Nein, wir brauchen keine großen Epochenschreiber sein. Es genügt, wenn der Alltag mit Gott erfüllt ist. Denn mehr gibt's gar nicht. Und in dem Sinn wünsche ich euch viel Kairos. Nämlich, dass Gott immer wieder Gelegenheit kriegt in deinem Leben, den Moment zu prägen und zu erfüllen, dass er da, hier und jetzt seinen Touchdown hat und dass die Zeit für euch nicht nur vergeht, sondern dass die Zeit für euch von Gott gefüllt ist. Amen.